Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Sascha Wandhöfer, hallo. Niemand in Deutschland, der noch bei Trost ist, bezeichnet sich selbst als rechts. Bürgerlich vielleicht oder konservativ. Aber selbst das nur mit angehaltenem Atem. Rechts ist nicht die andere Seite des Meinungsspektrums, es ist ein Verdammungsurteil. Das hat der Journalist Jan Fleischhauer geschrieben im Spiegel vor 15 Jahren, 2009 war das. Und unser Hörer Hans-Peter Wannewitz beobachtet das heute noch so und hat uns deswegen das hier geschrieben.
Die Äußerung "Ich bin links" ist gesellschaftsfähig. Bei der einfach nur entsprechenden Äußerung "Ich bin rechts" dagegen läuten meistens sofort die Alarmglocken, sträuben sich die Nackenhaare, werden Erinnerungen an die dunkelste deutsche Zeit wach. Der längst im journalistischen Alltag angekommene Gebrauch des unzulässig verkürzenden Begriffes "rechts" als Anklage und Fundamentalkritik vereinnahmt und verletzt möglicherweise aufrechte, demokratisch gesinnte Bürgerinnen und Bürger und Wähler, die sich lediglich eher im Konservativen politisch zu Hause fühlen. Er zieht sie mit in einen Sog, in den sie nicht gehören.
Soweit die Meinung von unserem Hörer Hans-Peter Wannewitz. Und darüber diskutieren wir heute. Und zwar mit Barbara Junge aus der Taz-Chefredaktion und mit Gabor Steingart, Gründer vom Medienunternehmen The Pioneer. Frau Junge, Herr Steingart, hallo.
Hallo, Herr Wandhöfer.
Ja, hallo. Hallo, Herr Wandhöfer. Hallo, Frau Junge.
Hallo, Herr Steingart.
Herr Steingart, hat unser Hörer, Herr Wannewitz, da recht? Haben deutsche Medien eine Links-Rechts-Schwäche sozusagen?
Aber er hat es ja auch schon angesprochen, die liegt in unserer Geschichte begründet. Also unsere Geschichte hat eine Links-Rechts-Schwäche und alles Weitere ist daraus abgeleitet, dass wer sich zu rechts bekennt, der ist, wenn er nicht definiert rechts von, ich sag mal rechts von Olaf Scholz oder rechts von Friedrich Merz, sondern wenn er einfach sagt, ich bin rechts, dann ist dann zu Adolf Hitler eben nicht allzu weit, jedenfalls gefühlt. Und deswegen ist rechts problematisch als Begriff und als Ortsbeschreibung.
Zu Recht denn?
Ich denke schon. Also mir würde eher ein Arm abfallen, als dass ich mich als rechts bezeichnen würde. Und ich finde alle anderen Worte, konservativ, bürgerlich, die beschreiben es auch näher. Auch ein Friedrich Merz würde sich nicht als rechts, Söder, ich kenne gar keinen im demokratischen Spektrum, der sich selbst als rechts, einfach so frei heraus rechts bezeichnen würde. Ich mich zum Beispiel als liberal.
Aber da würde zum Beispiel Herr Wannewitz ja sagen, genau das ist Teil des Problems.
Aber sein Problem, nicht meins.
Aber da können sich die demokratischen Rechten ja auch bei den Nazis bedanken. Diese Geschichte haben wir tatsächlich. Ich finde aber, manchmal machen wir uns, ich glaube aus meiner Position kann ich es vielleicht leichter sagen, aber auch zu leicht als Medien, nicht zu differenzieren zwischen rechts, rechtsextrem und rechtsradikal. Also wenn selbst Zeitungen wie Die Zeit auf dem Titel stehen haben, was tun gegen rechts, dann ist es tatsächlich schwierig. Ich finde ja, würde man besser differenzieren, würde das vielleicht auch dazu führen, dass man Nazis als Nazis bezeichnen würde und Rechtsextreme als Rechtsextreme, weil dieser Sprachgebrauch rechts ist ja natürlich auch sträflich verharmlosend. Also meinetwegen können wir über diesen Begriff gerne noch mal ein bisschen mehr reden, weil so ein ordentlicher politischer Dialog zwischen links und rechts, why not?
Jetzt sind Sie ja auch in der Chefredaktion einer Tageszeitung, die sich dezidiert als links bezeichnet. Können Sie sich vorstellen oder könnten Sie sich vorstellen, dass wir irgendwie zu einem Punkt kommen, an dem sich eine Tageszeitung hinstellen kann und sagen kann, wir sind rechts?
Ist im Moment schwierig. Es ist aber auch nicht nur wegen der Geschichte schwierig, sondern es ist natürlich auch schwierig, wenn man sieht, wie weit AfD in die Bevölkerung eingedrungen ist. Also bei knapp oder mancherorts weit über 20% Wählerstimmen für die AfD ist rechts ein natürlich schwieriger Begriff. Wie gesagt, wenn es eine deutlichere Abgrenzung gäbe, wenn sich auch Friedrich Merz, Sie haben ihn erwähnt, Herr Steingart, hinstellen würde und ganz klare Kante gegen rechtsextrem zeigen würde, möglicherweise könnte dann dieser Begriff sogar wieder anders benutzt werden. Im Moment sehe ich ihn tatsächlich auch nicht.
Wenn ich das noch sagen darf, Herr Wandhöfer, Frau Junge, nur wenn er so freischwebend benutzt wird. Also ich glaube, man kann schon sagen, und da ist keine Diskriminierung drin, Menschen rechts der Mitte. Das muss ja möglich sein. Wir haben einen Dialograum, der spannt sich von links der Mitte bis rechts der Mitte. Also wenn man das definiert und wenn das Wort Mitte da mit dabei ist, aber einfach zu sagen, ich bin rechts, ich bin eine rechte Tageszeitung, ich bin ein rechter Politiker, das dient der Klarheit jedenfalls nicht, wirft vor dem Hintergrund der Geschichte, die man ja nicht abstreifen kann, will, darf, einfach mehr Fragen auf, als dass es Antworten gibt. Und wenn es keine Antwort gibt, taugt es als Beschreibung ja gar nicht.
Frau Junge, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, dass rechts, zum Beispiel ja auch bei Demos gegen rechts, das ist ja auch so ein Punkt, da würde Herr Wannewitz auch sagen, ne? Das liegt daran, dass Medien natürlich rechts immer so als kritischen Begriff benutzen und Demos sind dann gegen rechts, sie sind nicht gegen rechts extrem oft. Das könnte ja auch schon problematisch sein, wie Herr Wannewitz das sagt, ne? Das, wie ich ihn verstanden habe, ihm treibt ja die Sorge um, dass Menschen rechts der Mitte sich nicht mehr repräsentiert fühlen, verunglimpft fühlen und dann drohen der Demokratie sozusagen zu entgehen. Ist das eine ernste Gefahr?
Naja, also zum einen sehe ich es nochmal ein bisschen anders als Ihr Hörer. Es ist, wie gesagt, es ist verharmlosend in die andere Richtung, weil es ist gegen rechtsextrem. Dann muss man doch auch rechtsextrem benutzen und benennen. Das ist für mich das sehr viel größere Problem bei der Geschichte, auch bei Demos gegen rechts, bei was tun gegen rechts. Wir verkürzen das tatsächlich zu sehr.
Ich glaube, dass man sich gar keinen Gefallen tut, wenn man sich an diesem Begriff aufhängt. Aber wenn dahinter steht die Sehnsucht, den Diskursraum zu weiten, zu öffnen, wenn dahinter steht die Sehnsucht, dass der eine den anderen nicht mit Etiketten belegt, sondern vielleicht erstmal zuhört, dann, wenn das der Hörer sagen möchte, dann teile ich das ja. Deswegen würde ich mir dieses Etikett als Hörer, als Mensch, als Bürger gar nicht selber aufkleben, sondern trag doch mal dein Argument vor, bevor du dich selbst in Schubladen packst. Vielleicht ist das Argument ja gar nicht rechts, links, sondern vernünftig. Könnte ja sein. Insofern sind diese Kategorisierungen auch natürlich auch die Taz als linke Tageszeitung ein Stück weit aus einer anderen Zeit natürlich.
Also wir haben bestimmt noch ein paar andere Auseinandersetzungspunkte oder andere Wertkategorien, anhand derer man so eine Diskussion führen könnte. Klimaschützend oder klimazerstörend wäre so ein ganz hübsches, wo sich ehrlich gesagt dann immer rechts und links auch immer wieder streiten. Oder gemeinwohlorientiert oder individualrecht orientiert ist auch so eine hübsche Kategorie. Solidarisch, egoistisch, inklusiv oder ausgrenzend, klar. Aber wenn man sich's anguckt, das meiste läuft trotzdem auch immer wieder auf diese Rechts-Links-Einteilung raus. Deshalb wehre ich mich sogar dagegen, das fallen zu lassen. Ich muss sogar sagen, diese Diskussion, die geht ja schon eine ganze Weile. Ich finde sie falsch, weil ich es schade finde, eine richtig zugespitzte politische Diskussion fallen zu lassen, eine Möglichkeit, sich aneinander zu reiben. Das würde doch auch Diskursraum öffnen. Also bei hinter diesem lasst uns rechts wieder benutzen, wenn er nicht dahinter steht, den Diskursraum ganz weit nach rechts zu öffnen, sondern zu sagen, lass uns hier in der Mitte mal ordentlich streiten, dann macht's doch irgendwie Sinn, oder? Also ich habe zum Beispiel auch, wir hatten diese Diskussion auch nochmal, wenn ich das anfügen darf, sind wir noch links, soll man das überhaupt links nennen? Warum eigentlich nicht? Natürlich stecken doch dahinter auch Werte, Herangehensweisen, gesellschaftliche Sichten. Und dass links nicht gleich denselben Touch hat wie rechts, ist ja klar, haben wir jetzt beide schon mehrfach gesagt, die deutsche Geschichte ist die deutsche Geschichte. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, wenn ich mir die Wahlergebnisse der letzten Generation angucke, zum Beispiel bei der Europawahl, dass die kurz vor einer Regierungsbeteiligung wären. Deshalb ist wahrscheinlich der Begriff links nicht so problematisch. Aber auch da wird manchmal gesagt, links nicht mehr benutzen, nur noch die eigentlichen Themen. Ich denke, man geht da auch manchmal der Auseinandersetzung aus dem Weg.
Progressiv als Begriff ist, glaube ich, auch noch gar nicht so lange in der Debatte. Zumindest empfinde ich das so.
Stimmt, das kommt aus den USA, weil sich dort die Linke die Progressive nennt.
Aber was würden Sie denn an beide gerichtet die Frage sagen, wie problematisch ist das denn, wenn Medien rechts in solchen Debatten dann eher kritisch einordnen, links aber gar nicht? Das ist ja so ein bisschen in der Kern unseres Hörers, dass er sagt, da ist das Problem. Also gar nicht, dass irgendwie was gelabelt wird, sondern dass rechts halt direkt immer so kritisch gesehen wird und links aber halt so normal ist. Übrigens zu Recht, sagt er.
Aber es sind doch andere politische Verhältnisse. Wir haben doch keine Machtübernahme der letzten Generation gemeinsam mit der Partei Die Linke oder dergleichen, sondern wir haben ein Problem rechtsextrem, weit rechts der Mitte. Dann ist doch kann man doch rechts und links in dem Fall gar nicht gleichsetzen.
Also ich denke, der Hörer hat an dem Punkt recht, wo es eine Diskriminierung im Diskursraum rechts der Mitte gibt. Alles, was rechts der Mitte ist, fällt für manche schon unter Kampf gegen rechts. Und das beginnt eben dann bei CDU, CSU. Also wenn rechts ist, alles, was rechts von, ich sag mal, Lars Klingbeil und Kevin Kühnert ist oder rechts von Ricarda Lang, dann wird es halt eng im Meinungsspektrum. Und da ist natürlich der Journalismus, der sich im Wesentlichen links der Mitte angesiedelt hat, nicht erst seit gestern, und vielleicht auch eher noch weiter nach links gerückt ist, und zwar links von Olaf Scholz, auf gar keinen Fall rechts von Olaf Scholz, sondern links von Olaf Scholz, deutlich links von Gerhard Schröder, ganz weit links von Helmut Schmidt, in dieser Selbstbeschränkung liegt das Problem, dass der Diskursraum und die Repräsentationslücke, von der Professor Papier, Ex-Präsident des Verfassungsgerichts, spricht, dass diese Repräsentationslücke entstanden ist und so groß ist. Das liegt nicht daran, dass wir uns falsch labeln, sondern dass wir de facto den Diskursraum auf links der Mitte und davon wieder nur einen kleinen Ausschnitt verkürzt haben.
Ich hatte den Eindruck, dass es noch ein paar Medien auch im deutschen Raum gibt, die doch deutlich rechts von Olaf Scholz stehen, und zwar auch Medien mit nicht geringstem Einfluss. Also, Entschuldigung, also wenn wir von dem großen Haus sprechen, was in Kreuzberg nahe der Taz steht, wenn ich mich an Heizungskampagnen zum Beispiel erinnere oder überhaupt die Verteufelung grüner Positionen und von diversen Klimaschutzmaßnahmen, das schien mir nicht so richtig links von Olaf Scholz zu sein.
Ja, natürlich, also das stimmt. Ich glaube, ich meinte auch eher das Öffentlich-Rechtliche. Da sind wir schon eher links der Mitte. Das sind natürlich die großen Hörerzahlen, die großen Zuschauerzahlen in Deutschland. Das hatte ich im Sinne und nicht Bild und Welt, in der Tat. Also es gibt das natürlich. Die FAZ ist da. Dass diese Lücke nicht so ganz klein ist, zeigt die NZZ, die erfolgreich sich in Deutschland ansiedeln konnte, weil der Diskursraum der inländischen Medien verkürzt worden ist, eindeutig.
Aber natürlich auch alles keine Medien, die von sich selber sagen würden, wir sind rechts.
Nee, genau, das würden die auch nicht sagen. Nehme ich an, würden sie nicht sagen, sind sie auch nicht. Die NZZ ist nicht rechts, die FAZ ist auch nicht rechts. Bild-Zeitung ist, würde ich sagen, krawallig unterwegs, ist halt eine Boulevardzeitung. Ist sie in jeder Position rechts? Ich glaube nicht. Dann würde man von Arbeitern in Deutschland auch nicht gelesen werden.
Wir haben es ja auch gerade schon mal so ein bisschen andiskutiert, würde ich sagen, ob die Kategorien links und rechts nicht sowieso überholt sind. Aber Frau Junge, Sie habe ich so verstanden, wir brauchen die sozusagen noch in der Debatte, ne, um einordnen zu können. Man könnte es natürlich auch irgendwie anders machen. Ein paar Beispiele haben Sie genannt.
Klar kann man es machen, aber ist es nicht sinnvoller, meinetwegen den Begriff rechts mit einer Akzeptanz zu versehen und dafür ganz klar rechtsextrem, Nazis, rechtsradikal einzuordnen? Dann haben wir einen Diskussionsraum, aber haben auch die Grenzen des Diskussionsraums definiert. Ist mir sehr viel lieber, als sich drumherum zu schleichen und dann den Diskussionsraum doch ein kleines bisschen noch weiter nach rechts zu öffnen. Und zwar damit meine ich eben bis hin zu rechtsextremen Positionen.
Herr Steingart, links und rechts, noch sinnvolle Kategorien für Sie?
Ich als Liberaler würde sagen, wer sich so labeln möchte, soll das ja tun. Ich denke sogar, bei manchen Themen habe ich zwei Meinungen. Bei dem Thema, für das Herr Höcke neulich vor Gericht stand, die Verwendung der SS-Parole oder auch andere Symbole der Nazi-Zeit. Meine zweite Gehirnhälfte sagt mir, warum das eigentlich strafverfolgen? Warum diese Menschen, die das gerne möchten, mit dem Hitlergruß über den Kurfürstendamm gehen, lass diese Irren doch tun, dann erkenne ich sie wenigstens, dann sind sie sichtbar, dann hört diese Camouflage auf, dann kann der Staat sie aus dem Staatsdienst entlassen und ich, wenn ich sie in meiner Firma nicht habe, möchte gleich hinterher. Also wir zwingen diese Menschen zu einem Versteckspiel, sie verfremden dann diese Parolen, dann finden aufwendige Gerichtsprozesse statt, die dann auch noch mit viel Aufmerksamkeit denjenigen belohnen, der eine Tabuverletzung begangen hat. Also so die eine Gehirnhälfte sagt mir, ich habe das Thema die Woche mit Götz Ali diskutiert, er ist ganz anderer Meinung, verstehe ich auch, aber eine Gehirnhälfte sagt mir, lass diese Nazis doch Nazis sein, dann erkenne ich sie wenigstens. Wenn sie sich das eintätowieren wollen, das Hakenkreuz, sollen sie doch tun. Dann sind sie die Paria, die sie sein möchten.
Ja, ich hoffe, dass es mit den Paria dann so wäre. Ich bin bei manchen Aufmärschen in dieser Republik nicht mehr ganz so sicher. Aber das ist ja trotzdem nochmal ein anderes Thema. Wir sprechen ja jetzt tatsächlich über rechts und kann man rechts sagen und ist rechts ein Begriff, der noch Sinn macht. Meinetwegen können wir auch über den Begriff konservativ sprechen. Konservativ ist sehr viel besser besetzt, drückt was aus, was eigentlich in diesem Rechts steckt. Man muss nur aufpassen, dass sich wiederum nicht die Rechtsextremen den Begriff konservativ schnappen. Also vielleicht sollten wir über den Begriff konservativ reden.
Ja, sehr gerne. Die Politikwissenschaftlerin Esther Kovacs, die hat zum Beispiel genau das quasi gesagt in einer Publikation. Der Kampf um die Definition des Begriffs konservativ ist zentral, um kulturelle Hegemonie zu erlangen. Es geht darum, den Konservatismus von liberalen Errungenschaften zu lösen und als ernstzunehmenden Bündnispartner der neuen Rechten zu positionieren. Also geht der eigentliche Kampf dann darum, jetzt das Konservative zu retten als Konservatives, so wie wir es kennen.
Tja, also mir dieses mit der kulturellen Hegemonie wäre auch schon nicht mein Ansinn. Warum muss das sein eigentlich in einer offenen, toleranten Gesellschaft? Wer will mich da hegemonisieren? Wir sehen ja auch, wie fluide der öffentliche Raum ist bei der Atomenergie, bei der Belieferung der Ukraine mit Waffen. Das heißt, diese Hegemonie, von der manche träumen, das ist aus der Zeit, als wir den Spiegel als Leitmedium definiert haben. Auch das Leitmedium, wer will denn hier geleitet werden und wer will denn wen anleiten? Also ich finde, das passt alles tatsächlich nicht. Diese Worte sind aus einer anderen Zeit, aus der Klassenkämpferzeit, der Weimarer Republik, aus der Zeit, als man sich sozusagen, tja, auch als Publizist auf Parteibücher und Parteien eingeschworen hat. Für mich passt das weder zum Lebensgefühl noch zu der Notwendigkeit, die Dinge heute zu debattieren. Das ist nicht hilfreich, um es mit Frau Merkel zu sagen.
Sie meint das so, dass das Ziel der neuen Rechten ist, ne? Also um eine kulturelle Hegemonie zu erlangen, das Konservative quasi vom Liberalen zu lösen und für sich sozusagen einzunehmen.
Und das passiert ja tatsächlich auch. Das ist ja auch zu beobachten. Deshalb sagte ich ja auch, besser den Konservativbegriff positiv besetzen, als einer Sprachverschiebung zuzusehen. Sie passiert. Es ist jetzt auch nicht mein zentrales Problem, ob wir rechts oder links sind. Ich glaube, da sind sich Gabor Steingart und ich einig. Also wir können einfach auch über Themen sprechen, wo es große gesellschaftliche Auseinandersetzungen gibt. Die sind vielleicht im Moment tatsächlich wichtiger, als das zu definieren. Ich will nur dabei bleiben, eine klare Abgrenzung nach ganz rechts außen ist die Voraussetzung dafür, dass rechts auch nicht dieses, wie Sie am Anfang da auch sagten, Pfui-Etikett hat.
Also nehmen wir mal die FDP. Die FDP mit ihrem Vorstoß jetzt für die autogerechte Innenstadt. Tja, ist das rechts, ist das links, ist das Gaga, ist das weird? Was ist das eigentlich? Ist das technikfeindlich eigentlich oder technikfreundlich? Ist das ökologisch oder das Gegenteil? Also je konkreter ein Thema, je weniger kommt man mit diesen Etiketten aus. Und deswegen tauchen sie in meinem Gefühl auch im privaten Diskurs so nicht auf. Wir labeln uns gegenseitig so nicht. Weder in der Familie, noch im Freundeskreis, noch wenn ich einfach irgendwo hinkomme auf Veranstaltungen. Das ist keine Etikettierung, die Menschen von sich aus vornehmen. Und die Themen bringen das auch nicht mit sich. Die schreien eigentlich nach einer sachgerechten Behandlung. Corona, all dieses. Ich weiß gar nicht, wie man das in links und rechts hätte packen sollen, außer dass politische Parteien das für sich so tun. Aber ich würde sagen, der mündige Bürger und damit auch ich würde das für mich ablehnen, dauernd Etiketten mir selber, aber auch Frau Junge oder irgendwem anders verteilen zu wollen.
Da sind wir eigentlich direkt bei einem Vorschlag, den unser Hörer auch gemacht hat.
Vereinfachungen und Schubladisierungen haben eine böse Tradition in Deutschland. Man verbanne die pauschalisierenden politischen Begriffe links und rechts ein für alle Mal aus dem journalistischen und politischen Sprachgebrauch.
Da würde ich sagen, Herr Steingart, hätten Sie jetzt kein Problem mit.
Nee, genau. Kamala Harris zeigt auch gerade, dass das genauso nicht läuft, dass man andere Zutaten hat, um Themen, Menschen, größere Bevölkerungsgruppen anzusprechen, von Zuversicht bis gute Laune, bis auch evidenzbasierte Positionen einzunehmen, auch wechselnde Positionen einzunehmen. Wenn sich Fakten ändern, ändern sich Meinungen. In so einer Gesellschaft leben wir heute. Die schwingt, die Gesellschaft, die ist swinging. Und deswegen kann die mit diesen starren links, rechts, damit können wir noch ein Sofa, wenn wir eins rücken wollen, mehr nach links, mehr nach rechts, mehr nach hinten. Da taugt diese Begrifflichkeit sehr genau, weil wir wissen wollen, in welche Richtung das Sofa jetzt soll. Ansonsten in einer eher fluiden, fließenden Gesellschaft, da taugt das nichts, hilft nichts zur Ortsbeschreibung. Und deswegen sind vielleicht Begriffe, die auf den Sondermüll gehören, auf den Sondermüll der Geschichte.
Das ist eine interessante Diskussion. Wenn ich mir überlege, wer diese Begriffe möglicherweise braucht, sind es möglicherweise genau die Leute, über die wir sprechen, die diesen Diskussionsraum nicht haben. Also es könnte ja auch sein, mal vorsichtig gefragt, dass das, was wir sprechen, was Sie, Herr Steingart, mit fluide bezeichnen, progressiv, der Begriff ist schon gefallen, was wir hier diskutieren, dass es auf einem ganz anderen Niveau oder auf einer anderen Ebene spielt als das, woran sich doch der eine oder andere in der Bevölkerung festhält, nämlich eher, das ist eine Linke und das ist ein Rechter oder das ist eine Rechte und das ist ein Linker. Vielleicht ist es ein bisschen voreilig oder sogar von uns wiederum abgehoben, diese Begriffe sein zu lassen, nur weil wir denken, wir sind darüber hinaus.
Ja, aber klar, das kann schon gut sein. Wobei ich stelle fest, dass Leute das sind Krücken gewesen, diese Begriffe. Das sind Krücken. Ich glaube, dass wir die Krücken wegwerfen können. Und bei vielen Themen, nehmen wir jetzt mal Tierhaltung, maschinelle Tierhaltung, Großfabriken. Ist das ein linkes Thema? Ist das ein rechtes Thema? Sind alle Rechten für Legebatterien und sind alle Linken für die Befreiung der Hühner? Auf gar keinen Fall. Es gibt viele Linke, richtig Linke, die sind der Meinung, dass Lebensmittel müssen billig und allen zur Verfügung stehen und also industriell produziert werden. Damit hat eine marxistische Arbeiterpartei gar kein Problem. Wie die richtig Rechten, ich weiß nicht, wie die AfD oder die NPD zu diesen Themen stehen, wäre mir tatsächlich auch egal. Nur mal angenommen, die wären auch für die Befreiung aller Tiere perspektivisch und Ersatzprodukte auf Proteinbasis und so weiter. Dann würde ich sagen, dann reden wir doch über das Thema der Tierhaltung und nicht, ob das links oder rechts ist.
Also ich könnte mir vorstellen, die AfD nimmt genau die Gegenposition der Grünen ein. Damit ist schon mal der Hauptfeind benannt. Das ist immerhin nicht genau rechts, links. Aber davon abgesehen, gehe ich mit, dass wir über die einzelnen Themen reden sollten. Und dabei rausfiltern, was sind eigentlich die zentralen Themen im Moment? Und ich habe es vorher auch schon gesagt, klimabewahrend oder klimazerstörend ist für mich eine Kategorie. Und da ist es tatsächlich so, ich weiß auch gar nicht, was immer die richtige Lösung ist. Möglicherweise ist es sehr wichtig, auf die Interessen der Wirtschaft zu achten, weil wir sonst so oder so nicht dorthin kommen, wo wir eigentlich kommen müssen, wenn wir das CO2 angucken. Ich habe da noch nicht die Lösung und möchte gerne diese Auseinandersetzung auch führen. Die ist vermutlich zentraler als die Rechts-Links-Auseinandersetzung. Aber möglicherweise ist es auch wiederum eine Diskussion, die von vielen Leuten als abgehoben betrachtet wird.
Aber der Hörer, der, glaube ich, das Ganze angestoßen hat, der meint ja, dass diese Raster auch benutzt werden. Sie werden ja benutzt, um diese evidenzbasierte Diskussion über das Sachthema gar nicht erst zuzulassen, weil ich sage, oh, das ist aber rechts. Hat er gerade gesagt, er will Migration begrenzen, rechts und damit raus aus dem Diskursraum, der ist gar nicht mehr Teil des Ganzen. Und deswegen ist dieses Raster, glaube ich, auch von denen, die es noch wollen, eher als Limitierung, als eine Art Käfig gemeint. Und so, dass wir zu den Themen nicht vorstoßen. Für mich wäre es progressiv in der Tat, diesen Käfig, diese Krücken wegzuwerfen und zu den Themen vorzustoßen.
Es ist interessant, dass wir da so unterschiedlich drauf sehen, weil ich immer sagen würde, lasst uns diesen Diskussionsraum erhalten und uns nicht verstecken angesichts dessen, dass von ganz rechts außen Begriffe annektiert werden oder ein ganzer Diskursraum annektiert wird. Da gehe ich nicht mit Ihnen. An den einzelnen Themen, dass wir da genauer diskutieren müssen, dass es da um die Themen geht und nicht immer um die Zuordnung rechts-links, bin ich bei Ihnen. Aber den Diskussionsraum offen zu halten, was ist rechts und was ist links, gerade auch, damit bin ich ja auch eingestiegen, um klar abzugrenzen, was nicht einfach nur rechts ist, sondern rechtsextrem, finde ich schon wichtig.
Herr Steingart, noch mal eine Replik?
Nö, kann man ja so stehen lassen, findet Frau Junge wichtig. Ich sage ja nicht, dass es unwichtig ist. Ich würde mir eine Weiterentwicklung dieser Debatte wünschen. Aber wer bin ich zu sagen, wenn Frau Junge sagt, das ist wichtig oder ihr wichtig oder vielen Menschen wichtig, dann ist ihnen das wichtig. Ich denke, man kann drüber kommen und das würde ich befürworten. Aber wenn es anderen wichtig ist, sich auch aus identitären Gründen sich links oder rechts zu nennen, dann sollen sie es tun.
Frau Junge, Sie haben gesagt, das könnte abgehoben wirken. Das, finde ich, ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Das hören wir ja immer wieder auch als Kritikpunkt, dass Teile zumindest der Medienlandschaft, Teile der Politik sowieso zu abgehoben seien. Und dem jetzt quasi noch mehr Futter zu geben, indem wir liebgewonnene Kategorien, nenne ich sie jetzt mal, die das Leben ja auch einfacher machen können, das gehört ja auch noch dazu, indem wir die dann abschaffen, das müsste man sehr dezidiert vorsichtig vorgehen vermutlich.
Ja, also ich glaube nicht, dass es zuträglich wäre.
Aber auch unmöglich? Also ich meine, nur weil es schwierig ist, kann man es ja trotzdem Herr Steingart hat ja skizziert, dass er das eigentlich für eine ganz gute Idee hielte. Herr Steingart, haben Sie eine Idee, eine Umsetzungsidee, wie man die Menschen, ich finde das ja eigentlich ganz furchtbar, aber wie man die Menschen mitnehmen könnte?
Ja, ich finde auch den Vorwurf des Abgehobenen, des Elitär jetzt nicht so schlimm. Also manche sagen, ich sei arrogant und dann würde ich sagen, das kann ja sein. und manche Ideen sind elitär. Was ist daran schlimm? Ehrlich gesagt, fast alle neuen Ideen sind zunächst mal elitär. Das ist für mich gar kein Grund, das jetzt gleich ins Egalitäre umzukippen und sagen, ich muss auch keinen mitnehmen. Auch als Journalist muss ich gar keinen mitnehmen, außer vielleicht meine Leser und Hörer. Wäre schon ganz schön, wenn ich ein paar davon mitnehme. Aber ansonsten werde ich ja eigentlich dafür bezahlt, dass ich selbstständig denke, dass ich mich auch von niemandem mitnehmen lasse. Damit wäre ja schon mal viel gewonnen, bevor ich andere mitnehme. Und dass ich dafür werbe, im Zweifel auch streite, dass wir selber denken und uns genau in keine Hüllen packen lassen, weder vom Freund noch vom Gegner in der politischen, publizistischen Auseinandersetzung. Selber denken, also die Selbstbefreiung aus der Unmündigkeit, und diese Labels sind ein Stück Unmündigkeit.
Wir wollten ja eigentlich auch noch über den Begriff konservativ sprechen, haben wir ein bisschen gemacht, aber dann haben wir es auch wieder so ein bisschen verloren. Vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen. Herr Steingart, es ist eine ähnliche Kategorisierung. Auch die könnten Sie mit ähnlichen Argumenten natürlich jetzt wieder von sich weisen. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte da gerade den Gedanken, vielleicht ist auch das konservativ, was als erstes von Konservativen gekapert wird und nicht konservativ, was von anderen gekapert wird, weil wir gerade diese Themendebatte hatten. Ich dachte so an die Ehe für alle zum Beispiel. Es könnte ja ein klassisch konservatives Thema sein, weil was ist konservativer als die Ehe? Oder Klimaschutz, auch eigentlich ja ein klassisch konservativ bewahrendes Thema, ist aber irgendwie nicht passiert. Oder in Teilen vielleicht nur.
Es sind Teilen doch schon passiert, wenn man sich anguckt, die CDU in der Merkel-Ära hat doch gesagt, wir definieren die Ehe neu. Und eigentlich ist es doch spannender, darüber zu sprechen, wie möchten Paare, heterosexuelle oder gleichgeschlechtliche Paare, zusammenleben und nicht, ist das jetzt links oder rechts, auch wie abstrus, da wird die Diskussion ja sozusagen wirklich verrückt. Menschen wollen ihre Art des Zusammenlebens selbst bestimmen. Die Politik möchte dann auch hilfreich sein, indem sie auch Steuerprivilegien einräumt oder, wenn sie nicht hilfreich sein will, entzieht. Aber mit links-rechts hat das nichts zu tun. Und deswegen ist links-rechts hier nicht so, und auch bürgerlich. Konservativ, hat Frau Merkel das Konservative verraten? Aus meiner Sicht nein. Sie hat es neu definiert. Sie hat sich dem Zeitgeist unterworfen, sagen ihre Kritiker. Ich würde sagen, wenn der Zeitgeist nicht durch einen Politiker hindurchweht, dann ist er ein Autokrat.
Und wie würden Sie die CDU jetzt unter Friedrich Merz, jetzt gleiten wir sehr ins Politische ab, aber also er hat sich ja quasi als der Kandidat, der die Merkel-Ära auch ein Stück weit zurückdrehen möchte, beworben. Ist das der Zeitgeist dann wieder?
Auf keinen Fall, deswegen steht ja auch die halbe CDU gar nicht hinter ihm. Dieses Wir gehen nicht zurück von Kamala Harris, das teilen ja auch viele Konservative. Wir gehen nicht zurück zu Strauß, zu Kohl, zu der Art, wie wir damals diskutiert haben oder wie unsere Eltern diskutiert haben. Wir gehen auch nicht zurück zu Ludwig Erhard im Übrigen. Ganz viele tolle Prinzipien, aber Marktwirtschaft muss heute auch neu interpretiert werden. In einem Zeitalter, wo der Staat sich massiv einmischt und auch zu unser aller Vorteil, zum Teil jedenfalls einmischt. Also die Neuinterpretation all dieser Werte auch macht es fast unmöglich, heute einfach frei heraus zu sagen, ich bin ein Konservativer. Jedenfalls dann, wenn man damit noch was verbindet. Wenn die konservative CDU ist, dann die alte CDU. Die Merkel-CDU war nicht konservativ, sondern das war im besten Fall eine neu konservativ interpretierte.
Das ist aber interessant, Herr Steingart. Dann sind wir nämlich doch dabei zu gucken, was ist eigentlich konservativ. Also dann sind wir dabei, was steckt hinter dem Begriff. Dann scheint der ja einen Sinn zu haben. Dann scheint es ja sinnig zu sein, auch drum zu ringen. Ist das, was Friedrich Merz macht, also diese Rückwärtsrolle, ist das tatsächlich das, was heute konservativ ist? Ist doch total interessant. Und nochmal zurück zum anderen Punkt. Wenn Ihnen elitäres Verhaltendenken vorgeworfen wird, dann sei es so. Das können Sie ja für sich in Anspruch nehmen, kein Problem. Aber wir haben doch ein gesellschaftliches Problem damit, mit der Unterstellung, dem Vorwurf, der Beobachtung, dass Teile elitär sich abgetrennt haben. Müssen wir damit als Medien nicht auch umgehen?
Aber der Vorwurf an die Medien aus meiner Sicht ist ein anderer. Der Vorwurf an die Medien ist, ihr seid die liebe Diener von Mainstream-Politik geworden. Ihr rennt dem jeweils Regierenden hinterher. Schon Jürgen Leinemann, mein Spiegelkollege, leider zu früh verstorben, hat gesagt, jeder Bundeskanzler hat wie von Zauberhand immer eine absolute Mehrheit in der Bundespressekonferenz. Das ist Opportunismus, das ist Wendehalsjournalismus. Das ist das, was die Leute nervt, dass die Journalisten, wenn Impfpflicht angesagt ist, sind sie für Impfpflicht. Wenn das offen gehalten wird, sind sie auch fürs Offenhalten. Und das ist unwürdig für den Beruf. Ich glaube nicht das Elitäre, dass mal einer elitär im Sinne von einer hat mal eine andere Idee, wie die Technologie aussehen könnte oder wie Ehe aussehen könnte. Das stört, glaube ich, gar keinen Menschen. In einer pluralistischen Gesellschaft gibt es zu dem Elitären ja auch noch den anderen. Das wäre komisch, wenn alle elitär sind, dann ist es nicht mehr elitär. Aber dieses Hinterherrennen, gar nicht selber denken und dass alle immer dasselbe schreiben und denken und dann auch gerne alle zusammen übersehen. Jüngstes Beispiel, ich habe das beschrieben, Joe Biden, das war mit den Händen greifbar, dass der Mann krank ist. Es gab einen Sonderermittler, der es gesagt hat und alle haben sich belustigt, hat mal einen Aussetzer und haben dann geschrieben, das ist nur eine Kampagne von Donald Trump, dass der Wettbewerber krank sei. Von dort bis zum aus dem Spiel nehmen des durch sein Alter erkrankten Präsidenten waren es nur noch wenige Wochen. So, das sind so Beispiele, wo die Medien sich keinen Gefallen tun. Das stört die Leute. Das war nicht elitär, das war Mainstream im negativen Sinne.
Aber davon abgesehen, dass ich für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich das geschrieben und gesagt habe, ist mir das wiederum auch zu verkürzen. Es ist nicht so, dass alle Medien immer mit offenen Mündern in der Bundespressekonferenz sitzen und schreiben, was ihnen gesagt wurde. Also es ist mir zu einfach, auch wenn man sie vielleicht auch hier und da stärker unterscheiden könnte, to be fair. Aber es geht doch auch um diesen gesellschaftlichen Vorwurf, nicht nur an die Medien, was wir machen, sondern in welchen Sphären wir uns bewegen. Da liegt doch der elitäre Vorwurf. Und damit müssen wir uns doch auch auseinandersetzen.
Also zumindest der Vorwurf bei euch gibt es doch, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber auch nur ein bisschen, bei euch gibt es doch nur Akademiker und ihr habt doch in eurem Leben noch nicht mit einem Bauarbeiter mal ein Bier getrunken.
Genau.
Ist einer, den auch wir hier in Hörerpost natürlich immer wieder mal bekommen.
Ja, und der ist ja auch berechtigt, dass der Zugang zum Journalismus einseitig über 4, 5 Journalistenschulen ist, dass kein anderer reinkommt, das ist ein geschlossener Club. Wir drei kennen alle die 5 Kneipen, in denen wir zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Berufskollegen von uns auftreiben werden. Und ich kenne weitere 5, 6 Kneipen, da wird nie einer drin sein, weil wir die von außen schon erkennen, wo keiner drin ist. Und wir erkennen die, wo sie alle drin sind, gerne drin sind. Die fahren alle in dieselben Urlaubsländer, die lesen alle wie von Zauberhand dieselben Bücher, gerade zeitgleich. So, wenn das unseren Lesern...
Von dem Problem spreche ich.
Ja, das muss unseren Lesern auffallen. Ja, aber das ist nicht elitär. Das kann ja zum Teil auch ein mieser Geschmack sein, aber es haben alle immer denselben miesen Geschmack. Das ist ja gar nicht elitär, sondern das ist nur gleichförmig. Und das ist die Repräsentationslücke, die die Parteien gelassen haben und die wir auch lassen. Darin liegt ein Übel. Dass wir nicht die Vielfalt, alle sind so für Diversity und dann bilden wir diese Vielfalt in den Redaktionen nicht ab. Und das ist krasser geworden als vor 10, 20 Jahren, da hat man das abgebildet. Also ich zum Beispiel war beim Spiegel, weil echt keiner Bock drauf hatte in Bonn, zuständig als 28-Jähriger für die Rechtspopulisten. Damals den Haider in Österreich, den Manfred Brunner hieß so ein anderer Vogel, später Schönhuber und dann war doch noch Markus Wegner aus Hamburg. Ich war ganz selbstverständlich, haben wir die interviewt und ist auch immer einer mitgekommen. Wir waren bei Haider und bei Schönhuber. Wir haben nie die Frage gestellt, wem nutzt das? Wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass das jetzt irgendein Leser der FPÖ geneigt machen würde, wenn wir diese Menschen, Schönhuber und so weiter, kritisch befragt haben. Heute ist das ja doch ein ganz anderer Angang, Frau Weidel zu interviewen, Mann, tun sich alle schwer, ich mich auch. Die Zeit hat sich verändert und das kritisieren aber die Leute, dass dieses Schreiben, was ist, fallen gelassen wurde zugunsten Schreiben, was nützt oder was man für besser findet und so weiter. Das kennen wir doch alle, oder?
Aber vielleicht auch Schreiben, was sein könnte? Vielleicht ist dieses Schreiben, was ist, noch eine alte Form. Vielleicht ist es gerade auch was Gutes, was sein könnte.
Ja, da ging es ja nichts zu sagen. Ist zwar elitär, aber ich begrüße das Elitäre auch.
Genau, dachte ich mir.
Ja.
Das Tor habe ich angeboten, muss ich zugeben.
Was nehmen Sie mit aus der Runde, Herr Steingart?
Auch, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, dass wir ein Spektrum abbilden, dass wir die Argumente gewogen haben, ohne uns zu beschuldigen, zu bezichtigen. Und das ist doch schon mal auch erfreulich. Das hat ja der Hörer, der Ihnen geschrieben hat, Herr Wandhöfer, das hat er ja angestoßen, dass wir die Begriffe reflektieren, aber nicht vielleicht mit dem Willen, dass wir sie uns aufkleben. Und das haben wir nicht getan. Frau Junge hat es mir nicht aufgeklebt, ich ihr nicht. Und insofern haben wir, würde ich sagen, eine würdige pluralistische Diskussion geführt.
Ich gehe auch mit ein bisschen Nachdenklichkeit tatsächlich raus. Nachdenklich auch über das, was wir miteinander gesprochen haben. Wie viel Nutzen es dieses Rechts und Links vielleicht auch haben könnte. Ich weiß, Herr Steingart, Sie sehen daran nicht viel Nutzen. Ich bin nur nachdenklich geworden, ob es nicht doch einen gesellschaftlichen Nutzen hat oder einfach auch eine gesellschaftliche, eine reale Existenz, die wir uns mehr angucken sollten. Wie relevant sind diese Begriffe tatsächlich jenseits unserer Medienbranche? Die Frage nehme ich mit und das würde ich mir gerne angucken, um dann vielleicht nochmal zurückzukommen und drüber zu reden, brauchen wir es noch, brauchen wir es nicht mehr? Welche Rolle spielt es?
Wem nutzen diese Begriffe, ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mitnehme aus der Runde. Ich danke Ihnen vielmals.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank für die Einladung und danke für das Gespräch mit Ihnen, Herr Steingart.
Ja, vielen Dank, Frau Junge. Herr Wandhöfer, war doch eine muntere Geschichte. Einen fröhlichen Tag.
Und das war's dann mit Nachredaktionsschluss für diese Ausgabe. Wir haben darüber diskutiert, ob Medien mit zweierlei Maß messen, wenn sie über links oder rechts reden und welchen Sinn diese Kategorien überhaupt noch haben. Gesprochen haben wir darüber mit Gabor Steingart, Gründer von The Pioneer, und mit Barbara Junge, Chefredakteurin bei der Taz. Und geschickt hat uns das Thema unser Hörer Hans-Peter Wannewitz. Und wenn auch Sie ein Thema haben, dann gerne her damit per Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Sascha Wandhöfer. Tschüss.